dieses Lied von der Heiligkeit Gottes ist ja ein Lied, das kann einem ganz tief berühren, vor allem wenn man neben der Heiligkeit Gottes die eigene Unheiligkeit sieht, also das Wesen, das man eben noch hat. Ich denke jetzt gar nicht so sehr an die Sünden, die da gewesen sind, die sind ja vergeben, aber diese ganz tief sitzende Egoismus, den wir haben. Und auf der anderen Seite diese Heiligkeit Gottes, die so gewaltig ist, dass der Sohn Gottes, also das Herz Gottes, hineingeht in diese Welt der Unheiligkeit, nicht wahr? Und völlig sich auflöst in dieser Welt. Und das ist das Thema heute. Jesus hat dieses Thema mit seinen ersten Jüngern ganz deutlich fixiert in seinem Wort. Als die ersten Jünger zu Jesus kamen, da hat er ihnen dieses Programm auferlegt. Er hat ihnen gesagt, ihr müsst wissen, wenn das Weizenkorn, und damit meint er zunächst einmal sich selbst, also wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und da erstirbt, dann bleibt es allein, im Ego verhaftet. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Nicht wahr? Wir können in unserem Leben nach außen viel Frucht bringen, also wir Christen. Wir können durch das, was wir sagen und wie wir predigen und wie wir leben und wie wir uns sozial bewegen und was wir geben von unserem Reichtum an andere und so, da können wir sehr viel nach außen hin Gutes tun und können da auch wirklich einen Widerhall in der Gemeinde, in der Gemeinschaft erleben. Aber für Gott ist das eigentlich tief sitzende Problem, das einzige und tief sitzende Problem, unser Ego. Der Ego, der in mir lebt und den kriege ich einfach nicht raus. Nicht wahr? Wir kennen das ja von Paulus, dass auch Paulus da sehr stark gelitten hat. Also das ist doch ein unerforschliches Wunder, dass hier Jesus mit diesem Gedanken verbindet. Nicht wahr? Da stirbt ein kleines Weizenkorn in der Erde. Und während dieses Sterbevorgangs, das ist ja etwas Geheimnisvolles, nicht wahr? Das zerfällt einfach in der Erde. Während also dieses kleine Weizenkorn in der Erde zerfällt, abstirbt, entsteht gleichzeitig neues Leben. Das will man erforschen, aber man hat letztlich keine Erklärung, warum das stattfindet. Also da kann man wirklich sagen, dieses Wunder, Jesus vergleicht ja genau dieses unerklärliche Wunder auch mit deinem und mit meinem Leben. Nicht wahr? Wenn du also nicht auch so in die Erde fällst, also dort, wo du bist, und erstirbst, dann bleibst du allein. Wenn du aber erstirbst, dann sammelst du auf geheimnisvolle Weise eine große Frucht in der Herrlichkeit. Also der ewige Wert deines Lebens, der wird aus dem Sterben bestimmt. Das heißt, aus dem kommen, was du eigentlich natürlicherweise nicht willst. Das ist das, was bei Gott zählt. Bei Gott zählt, da bin ich ganz ehrlich tief überzeugt, bei Gott zählt gar nicht so sehr, was ich predige oder wenn Menschen zum Glauben gekommen sind. Das zählt im Blick jetzt auf mich, das zählt bei Gott gar nicht so sehr. Sondern bei Gott zählt im Blick auf mein Leben, wenn der Conny Straub sagt, ich mache jetzt das, obwohl es mir stinkt. Dann zählt das bei Gott. Das meint er hier. Und Nur das meint er hier. Also genau das macht dir der Herr zu deiner großen himmlischen Belohnung, da wo du, volkstümlich gesagt, über deinen Schatten springst. Also diese Wahrheit, die hat mich früher nie beschäftigt, auch als Christ, hat mich diese Wahrheit nie beschäftigt. Heute verfolgt mich diese Wahrheit wie wahrscheinlich keine andere, die mich bewegt, immer wieder bewegt. Diesen Ego, der in mir drinnen ist. Und jetzt der Vergleich. Jetzt vergleicht also der Herr Jesus das sozusagen mit dem Bauer, der fährt seinen Weizen auf den Acker, damit dort dieses Gesetz in Kraft treten kann. Jedes Körnlein bekommt ja dort im Ackerfeld, bekommt dort seinen Platz, wo es hinfällt. Man kennt das ja aus der alten Geschichte, wenn der Sämann da so durch den Acker gegangen ist, dieses Bild hat ja Jesus vor sich, er hat ja nicht das Bild mit diesen riesigen Sämaschinen, nicht wahr, wo da die Arme weit ausgehen und überall wird da gesät und so, man hat ja heute alles ganz extrem modern gemacht. Und Jesus hat ja dieses Bild. Jetzt geht also der Sämann durch diesen Acker und der wirft zu seinen Samen einfach so auf das Ackerfeld. Und jedes Körnlein jetzt, ich spreche jetzt das im übertragenen Sinn, jedes Körnlein fällt jetzt dorthin, wo es hinfallen muss. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Nicht für das kleinste Körnlein gibt es einen Zufall, sondern es ist der Platz, den Gott hingesät hat. Also dieses Naturgesetz gilt also sowohl im Praktischen, in der Natur, dass eben jedes Körnlein dann seinen Platz hat und es gilt genauso geistlicherweise. Es ist also sinnvoll, wenn du dich diesem Prozess einmal stellst. Du wirst dann allen Mut machen, nicht wahr, ruhig, ganz ruhig und geduldig zu sein, da wo dich der Sämann hingesät hat. So, und der Sämann hat ja keinen gefragt vorher, willst du auch da leben, wo ich dich hingesät habe? Nicht wahr, Jesus hat mich nicht gefragt. Er hat es einfach gemacht. Es ist übrigens, fällt mir im Moment ein, ich habe das vor Wochen mal gehört, dass es in England war das, einen Prozess gab von einem, der gesagt hat, ich klage Gott an, weil er mich hat werden lassen, obwohl er mich vorher gar nicht gefragt hat. Der hat also das, und dann, das wurde also ernst genommen. Interessanterweise, nun hat sich kein Jurist dabei erklärt, dass dieses Problem juristisch zu lösen. Wahrscheinlich würde er von unserem menschlichen Denken her würde tatsächlich die Anklage bestehen. Ich persönlich, ich weiß, dass das nicht alle so sehen, aber ich darf das einfach mal sagen, das ist jetzt auch nicht so wichtig jetzt im Blick auf mein Heil. Aber ich persönlich glaube natürlich, dass einmal die Zeit kommen wird, wo Menschen, die sagen, Herr, du hast mich nie gefragt, ob ich leben will, du hast mich nie gefragt, ob ich da leben will, wo ich lebe, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommt, wo Gott sagt, du hast mich doch einmal gefragt, warum hast du mich einfach werden lassen, obwohl ich doch das gar nicht wollte. Und dann wird einmal jeder Gläubige, der es ernst meint mit Jesus, wird sagen, Herr, du weißt es, diese Frage ist völlig absurd, völlig absurd. Ich bin ja unendlich glücklich, dass du mich dahin gesät hast, wo ich hingesät worden bin und nicht, wo ich meinte, dass du das hättest tun sollen. So, also ist ein bisschen theoretisch jetzt. Also aus jedem Sterben, nicht wahr, erwächst also etwas ganz Kleines, Zartes heraus aus diesem ganz tief geheimnisvollen Vorgang. Ein heimliches Etwas, nicht wahr, das dann so ein hellgrüner Keimling wird und dann heranwächst, nicht wahr, zu einer, sagen wir, wenn es jetzt eine Ehre ist, zu einer majestätischen Größe. Und am Ende entsteht dann etwas völlig Neues im Ackerfeld. Eine schwere Ehre, nicht wahr, vom Winde gebeugt, entstanden aus dem Sterben der Ehre zuvor. Und das ist dann die Frucht aus dem erstorbenen Leben, wo Jesus sagt, 30-fältig, 60-fältig und 100-fältig. Also wenn du einmal dein Leben in dieser Vollendung vor dir hast, ich stelle mir das so ganz kindlich vor, wenn ich vor der Majestät Gottes stehe, nicht wahr, und dann mein ganzes Leben liegt so offenbar, also wenn ich vor Gott stehe, dann wird mein ehrgeiziges Schaffen und mein ehrgeiziges Wollen und meine Bequemlichkeit und was da eben der Ego so in mir alles zum Leben gebracht hat, in Anführungszeichen, das wird alles vergehen, alles ins Nichts vergehen. Und ich bin Gott unendlich dankbar, wenn ich vor Gott stehe, unendlich dankbar, dass das hat stattfinden dürfen, dass all das ins Nichts versinkt. Also dann kennst du dein Leben nur noch aus der vollendeten Frucht, so wie Jesus es gesagt hat, 30, 60, 100-fältig, das ist dann Gottes Weizenkornwunder, mit dem du in Ewigkeit leben wirst. Also sogar Jesus, nicht wahr? Jesus hat ja, und als Jesus das gesagt hat, hat er zunächst einmal an sich selbst gedacht. Also selbst Jesus hat sich ganz unter dieses Weizenkornwunder gestellt. Das größte Licht, das im Himmel war, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das größte Licht ist dann ausgelöscht im Himmel und ist winzig klein, ich war so auf einem galiläischen Äckerlein, zum Leben gekommen. Von unten ganz winzig klein, so winzig klein, wie wir hier auch gekommen sind. Also ein junger Zimmermannssohn ist dann geworden, der dann im Außendienst mit seinem Vater gegangen ist. Und dieser Handwerker, dieser ganz unscheinbare Handwerker, der da geworden ist, dieses Weizenkorn, das winzig klein jetzt geworden ist, dem hat vorher der ganze Himmel gehört. Musst du dir das mal vorstellen. Dass in diesem kleinen, als Simon und Hannah dieses kleine Menschlein in ihren Händen hielten, nicht, was steht ja in der Bibel, diese beiden alten Propheten, haben ja das kleine Jesuskind genommen, haben es so in den Händen gehalten. Als das geschah, verstehst du, da habe ich gedacht, die haben den ganzen Himmel in ihren Händen gehabt. Kannst du dir nicht anders vorstellen. Und jetzt hat er alles, Jesus, alles von der Pike auf lernen müssen, wie du und ich. Was er vorher in einer Überfülle hatte, die ganze Weisheit, den ganzen Durchblick, den ganzen Reichtum, die ganze Schönheit, die unendlich wunderbar ist, dass wir Menschen, so wie es ja die Bibel sagt, nicht einmal ertragen könnten. Wir würden vergehen vor dieser Herrlichkeit, dem all das gehört hat. Der musste jetzt von unten her, von uns Menschen wie du und ich, Weisheit lernen, so steht es ja, Weisheit lernen. Er musste sogar Gehorsam lernen, steht an einer anderen Stelle, wieder an einer anderen Stelle, er musste sogar Barmherzigkeit lernen. Also das, was du und ich, was wir lernen müssen als Menschen, als Gläubige, immer mehr lernen müssen, entgegen dem Ego, der das nicht will, das hat auch Jesus lernen müssen, genau wie du und ich. Also für Jesus ist damit ein lebenlanges Sterben verbunden. Das ganze Leben unseres Herrn, das er ja ständig verschenkt hat. Mir ist zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen oder ein paar Tagen ist mir aufgegangen, Jesus hat eigentlich nie sein Programm durchführen können. Muss mal die Bibel daraufhin lesen. Wenn der Herr Jesus irgendwo hingehen wollte, da sind immer Leute gekommen und haben sein Programm durchbrochen. Ständig, er hat ständig nur für die anderen gelebt. Er war nur für die anderen da. Sein Weizenkornleben hat sich immer nur pausenlos ins Sterben hineinbegeben. Und das eigentlich große Sterben von unserem Herrn ist ja dann am Kreuz gewesen. So ist Jesus seinen Sterbensweg in allerletzter Konsequenz gegangen. Also wie Paulus sagt, bis hin zum Kreuz. Paulus sagt, dass ihn deshalb, Paulus sieht ja diesen Zusammenhang mit dem Sterben, mit dem Weizenkorn. Paulus sagt, dass ihn deshalb, weil er diesen Sterbensweg gegangen ist, so konsequent wie keine andere Kreatur, dass ihn deshalb der Vater über alles erhöht hat, was es gibt. Über alles. Über Himmel, Erde und was unter der Erde ist. Über alles ist Jesus erhöht worden. Und jetzt ist, wenn wir das ernst nehmen, was Paulus sagt, nicht deswegen, weil er einfach Gottes Sohn ist, sondern weil er diesen Sterbensweg in letzter Konsequenz gegangen ist. Deswegen hat ihn der Vater über alles erhöht. Kannst du es vorstellen? Und jetzt auf diesem Hintergrund noch einmal die Frage an dich: Was machst du jetzt mit deinem Sterben, das Jesus mit diesem Wort auch dir auferlegt? Was machst du jetzt damit? Also hier kann es ja nicht, verstehst du, hier kann es ja nicht um eine asketische Forderung gehen. Da bin ich ja ein bisschen kritisch manchmal mit unseren katholischen Geschwistern. Die meinen es ja gut, aber es ist, da habe ich also ein bisschen Schwierigkeiten, weil ja mit asketischem Wollen, dass ich also ständig jetzt meine, ich könnte fasten, ist gut, wenn das der Herr dir sagt und so, nicht falsch verstehen. Aber es gibt Leute, ich kenne so jemand, die meinen, immer mit Fasten könnte man die Probleme lösen. Das ist also hier nicht gemeint, sondern es geht hier um die gleiche Lebenseinstellung, die Jesus auch hatte. Und die Einstellung von Jesus war: Ich will mich verschenken an die anderen Menschen. Also da geht es nicht um Befreiung jetzt in unserem Denken, in unserer Bibelauslegung. Da geht es jetzt nicht vordergründig um die Befreiung von Tatsünden, sondern es geht um den täglichen Egoismus, der in mir ist und der in dir ist. Es geht um den Starrsinn, den wir an uns haben. Und es ist die Gefahr, je älter wir werden, je mehr leben wir uns in den Starrsinn hinein, den wir uns mit der Zeit angewöhnt haben. Der ist dann so tief in der Seele verankert und die Seele bleibt ständig bei diesen Eigenarten. Also, da stelle ich mir doch die Frage und du auch: Was machen wir denn im Himmel mit unserer Ego-Seele, wenn ihr das in unserer Erdenzeit gar nie bewusst geworden ist? Uns ist ganz schnell bewusst, wenn wir irgendwo was geklaut haben oder wenn wir die Unwahrheit gesagt haben oder wenn wir so ein bisschen ehebrücheln da in unseren Gedanken und so. Das wird uns schnell bewusst. Ist auch gut so und ganz wichtig so. Aber das, was eigentlich in uns ist und was uns täglich hindert, unser Leben wirklich zu verschenken, das ist doch das Problem, weil das zutiefst verhaftet ist mit meiner Seele. So bin ich. Und jetzt ist doch die Frage, ja, was mache ich dann, wenn ich, wie wir es gesungen haben, vor der Herrlichkeit Gottes stehe? Was mache ich dann mit meiner Ego-Seele? Das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Dort sind ja nur noch in der Herrlichkeit vor Gott, also es heißt ja nicht, weil die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Da muss ich sagen, also mein Leben ist ganz an Jesus gebunden, das ist keine Frage. Aber so rein ist mein Herz nicht, so rein ist mein Herz nicht. Und er sagt aber, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Ja, was ist denn mit meiner Ego-Seele? Wo will ich dann hin mit meiner Ego-Seele? Wo ist der Mülleimer für meine Ego-Seele? Verstehst du, nicht ein einziges Wesen wird vor der Herrlichkeit Gottes bestehen können, wenn dieses Problem nicht gelöst ist. Jetzt sagen wir natürlich vorschnell, ja, Jesus hat uns doch alles vergeben und wir gehen doch im Glauben an Jesus in die Herrlichkeit hinein. Natürlich, ich habe keine Frage, das stelle ich jetzt einmal voraus, dass wir das also wissen und dass wir das glauben und dass unser Glaube auch ganz tief da verankert ist. Es ist Jesus, der das tut. Aber meine Seele? Meine Seele, was ist denn damit? Verstehst du, da gibt es dann keinen Schreibtisch mehr, wo ich öffnen kann und mein Geld herausnehme. Da gibt es keine Garagen mehr mit Autos und was alles mit meiner Seele verhaftet ist. Und jetzt, da gibt es für die Frauen keinen Schrank mit lauter Schuhen drin und so und kein Fernseher für die Männer mit ihren Krimis und so und keinen Kühlschrank, wo ich das Essen einfach rausnehmen kann. Das ist alles nicht mehr da. Und da kann ich auch nicht mehr mit meinem Wesen den Erfolg ausnutzen und die Schönheit genießen und die meine Redegabe, wenn einer sie hat und so einsetzen und den Reichtum gebrauchen und die Klugheit. Dort leuchten alle vor Gott nur noch in ihrer Reinheit, in ihrer letzten Reinheit vor Gott. Und hier spüren wir doch immer unsere Ego-Seele. Und unsere Seele, so nach meinem biblischen Verständnis, ist es ja so, dass meine Seele erhebt sich zum Herrn, die geht zum Herrn. Ja, was ist da mit meiner ungereinigten Seele? Also die immer die Möglichkeiten abgewiesen hat, die der Herr mir gegeben hat. Wenn ich zurückschaue in mein Leben, dann muss ich sagen, da ist ja eine solche Fülle da von Abweichungen, wo ich eigentlich im Innersten wusste, was der Herr will, und ich habe dann doch bin doch meine eigenen Wege gegangen, als Gläubiger. Und da wirst du jetzt Wenn dir das wirklich bewusst ist, worüber ich jetzt rede, was ich hier in den Mittelpunkt stelle, also dass es hier geht um die reine Seele vor Gott, dann wirst du jetzt tausendmal lieber bei deinem schwierigen Ehepartner bleiben. Nicht wahr? Und wirst dir ganz bewusst sagen, ich will das jetzt aushalten lernen, um dieser Herrlichkeit willen. Damit du Gott einmal diesen Ehepartner, mit dem du vielleicht immer wieder Schwierigkeiten hast, damit du diesen Ehepartner einmal Gott viel herrlicher zurückgeben kannst, als du ihn empfangen hast. Das sind dann die eigentlich großen Früchte, die vor Gott zählen und nicht die Welt mir zubilligen. Das meint doch der Herr auch, wenn er etwa die Seligpreisungen gibt. Nicht wahr? Das ist jetzt eine andere Art von Interpretation der Seligpreisungen, aber wenn der Herr etwas sagt, also selig sind die Leid tragen, denn sie werden den Trost Gottes bekommen, also selig sind die Leidtragenden, dann meint doch der Herr eben genau damit, Leidtragen heißt sterben. Selig sind die Barmherzigkeit leiden, das ist immer ein Stück Sterben verbunden. Wenn ich sage, du, ich weiß, dass du ständig gegen mich agierst, ich weiß das sehr genau, aber ich will ganz bewusst im Gebet hinter dir stehen, ich will ganz bewusst dich in mein Herz einschließen, ich will ganz bewusst dich lieben, ich will das immer wieder, ich will das, das ist Sterben. Oder die verfolgt werden um Jesu Willen, das ist Sterben. Was meinst du, was in Nordkorea meine Brüder und Schwestern sterben müssen, jeden Tag? wo du nie weißt, ist da vielleicht jetzt doch ein Spitzel unter den Leuten, mit denen ich über Jesus rede, und der ganze Laden fliegt auf, das wissen die nie wirklich, nicht wahr? Und das passiert auch immer wieder, nicht wahr? Das ist Sterben. Also warum kannst du nicht ganz gelassen einfach das von Jesus entgegennehmen, was der Herr Jesus in dein Leben hineinschickt. Die Chancen, die ganz großen Chancen entgegennehmen. Mache aus dem, was du bis jetzt immer weggeschoben hast, wenn dir das der Geist Gottes bewusst macht, nimm das mal ganz ernst und mach aus dem ein Sterben, das ewige Frucht bringt. 30, 60, 100-fältig. Ich weiß, dass das manche nicht hören wollen. Ist vielleicht für manche jetzt ein langweiliges Thema. Aber drüben werden sie erkennen müssen, dass man völlig ergeben und geheiligt sein muss, wenn man Jesus in seiner Vollkommenheit schauen will. Ich sag dir das. Da dürfen wir uns nicht so billig, es ist ja wahr, wir können aus einer Wahrheit ja sehr schnell etwas Billiges machen. Und natürlich ist es wahr, wir werden gerettet und erlöst allein durch Jesus und nicht, was wir irgendwie entgegenbringen. Weiß ich, glaube ich, bin tief überzeugt, predige ich auch. Aber es ist doch ein ganz gewaltiger Unterschied, nicht wahr? Ob ich gelernt habe, im Leben zu sterben und ob ich wirklich diesen Weg gehe. Niemand wird in seine Herrlichkeit kommen, der hier auf dieser Welt, also in seine, sagen wir so, niemand in seine Herrlichkeit kommen, das ist Jesus Sache, aber niemand wird die Herrlichkeit, Jesus sehen. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Der hier in dieser Welt nicht zum Weizenkorn geworden ist und das Sterben gelernt hat. Und da müssen wir uns schon mal mit Gott, in der Gegenwart Gottes auseinandersetzen mit diesem Thema. Also du kommst nicht umhin, wenn du das ernst nimmst, auch mal in deinem eigenen Herzen zu recherchieren, zu gucken, was geht da eigentlich vor. Denn in deinem Herzen ist ja der Entstehungsort deiner Gedanken. Und in deinem Herzen finden solche Entscheidungen statt. In deinem Herzen ist aber auch Jesus, der dir seine Impulse gibt. Und da hat Jesus nämlich an dem Ort, wo sozusagen deine Gedanken entstehen, da hat Jesus einen Doppelgänger, einen ganz üblen Doppelgänger. Und das ist der Ego, der dort platziert ist. Und da macht dir nur mal nichts vor, der Ego, der verduftet nicht einfach, weil du an Jesus glaubst. Der treibt dort ein ständiges Verwechslungsspiel, immer im Gewand des Frommen, im Gewand des Klugen, im Gewand des Vorzeigbaren, im Gewand der schnellen Erklärungen, immer so, dass du sozusagen diesen Doppelgänger, den du immer wieder mit Jesus verwechselst, dass du diesen Doppelgänger immer erst von hinten erkennst. Also immer erst dann, wenn die Saat schon aufgegangen ist und du dich dann hinterher fragst, ja, wer hatte denn hier die Hand im Spiel? Wo du dich fragst, ja, wie konnte ich nur so kurzsichtig sein? Wie ist das möglich, dass du dem Sterben ständig ausgewichen bist? Das ist, ich sage es mal ganz offen, das ist eigentlich jeden Tag mein Problem in letzter Zeit. Früher war das überhaupt nie mein Problem. Heute ist es jeden Tag fast mein Problem. Und da merkst du es immer zu spät, dass du deinem Sterben ständig ausweichst und ständig ausgewichen bist. Immer hast du dir vom Ego vorgaukeln lassen, dass dich im Leben nur deine Kür zu interessieren hat. Also immer ist die, das wird ja auch in unseren christlichen Kreisen sehr stark gepflegt, die, die Kür, also das, was du gerne machst, die Kür, dass du sagst, Gott hat, die reden dann so, das ist ja auch richtig, ist ja nicht falsch. Aber man kann durch, das ständig einseitige Betonen von, biblischen Wahrheiten, ohne die andere Wahrheit dagegen zu halten, kann man auch etwas Unwahres predigen. Und so ist es auch, dass, heute in vielen Kreisen immer wieder das gepredigt wird, nicht wahr? Also Gott hat dir Gaben gegeben, du musst diese Gaben einsetzen. Frage, wo kannst du die Gaben einsetzen? Die bessere Frage wäre, wo sind Lücken in meinem Leben, also wo ich merke, da ist Armut, da ist ein falsches Denken, da ist Lieblosigkeit, da ist das, das, das. Wo kann jetzt Gott mich hineinbringen, in welches Loch? Will der Herr jetzt mich hineinbringen, wo ich dort ein Stück Leben, ein Stück Heilung hineinbringen darf? Das ist doch die, entscheidende Frage und nicht, wie kann ich meine Gaben verwirklichen? Also, und das ist ja hier auch die, ganz große Not, dass eben dann dieses Wort, das Jesus sagt, eben vom Weizenkorn, dass wir das eigentlich ständig außer Acht lassen. Und ständig bewegen wir uns, fragen wir immer nur nach der Kür und nicht nach der Pflicht in Gottes Augen, die er mir auferlegt hat. Verstehst du, Pflicht und Kür, das sind ja... Das kommt ja aus dem Sportbereich, nicht wahr? Bei der Pferdedressur zum Beispiel, da wird ja das ja sehr, sehr deutlich immer gemacht. Da heißt es dann im Fernsehen immer, nicht wahr, die Kür und die Pflicht. Also mit der Kür, da zeigst du ja, was du besonders gut kannst und was du besonders gut magst und gerne tust, da nimmst du dann die Hofierungen der Leute entgegen und die Privilegien, die du hast. Also das ist im Sportsleben so, das ist aber auch im Berufsleben so, das ist in der Familie so, das ist in der Gemeinde sogar so. Also da überlegst du gar nicht lange, du bist immer sofort bei der Kür. Das war bei mir das ganz große Problem in meiner Vergangenheit. Als ich so jung war wie die Leute, die hier sind, ist wunderbar, nicht wahr, wie die in der Gemeinde schon aktiv sind. Als ich jung war, da war das ständig meine Frage, wie kannst du deine Kür verwirklichen? Es gibt auch bei der Pferdedressur, da gibt es auch eine Pflicht. Ist nicht mein Fall, wenn ich das sehe. Nicht wahr? Da werden dann die Pferde dressiert, die müssen dann so lange umherstampfen, nicht wahr? Bis die so einen komischen Gang haben, nur dass du meinst, die hätten Parkinson. Nicht? Das ist die Pflicht. Und meine Pflichten sind mir manchmal genauso vorgekommen, genauso. Das überließ ich immer den anderen. Besonders in der Zeit meiner schulpflichtigen Kinder, da habe ich alles meiner Frau überlassen. Und ich habe immer gedacht, meine Frau, die macht das ja so, die Helene, die macht das ja so gut. Hat sie auch. Da kam ich gar nie, wenn mal Notfall war und so, ja sicher, das gab es solche Notfälle, dann war ich hellwach, aber sonst, verstehst du, das habe ich nie gemacht. Das haben meine Kinder haben mir das dann auch vorgehalten, nicht? Also, das war auch im Beruf so. Mir gelang manches und habe ich das einfach gemacht und alles andere, was mir unangenehm war, haben die anderen gemacht. Und der Ego, nicht wahr, der will eben nie was vom Sterben hören. Der will immer von der Kür erzählen, das beeindruckt doch die Leute tausendmal mehr, als wenn ich von der Pflicht erzähle. Und was jetzt manche nicht verstehen vielleicht, trotz dieser Blindheit habe ich meinen Glauben ganz ernst genommen. Nicht wahr? Das Kreuz, das hing immer in unserer Wohnung und ich meinte das heilig ernst. Das war ein wichtiges Bekenntnis. Aber nie hat mir mal einer gesagt, dass man trotzdem, auch wenn du an das Kreuz glaubst und deinen Glauben ganz zentral vom Kreuz bestimmen lässt, dass man trotzdem eben das Kreuz im Blick auf das eigene Leben, wie Paulus das sagt, eben nicht ernst nimmt, dass man trotzdem ein Feind des Kreuzes sein kann, obwohl du das Kreuz Jesu Christi vollkommen akzeptierst. Verstehst du, du bist nicht ein Feind dann vom Kreuz Jesu Christi. Nein, daran glaubst du, daran stehst und fällst du. Du wirst auch einmal in die Herrlichkeit kommen durch dieses Kreuz, das Jesus für dich erlitten hat. Aber Paulus spricht auch von dem Kreuz deines Lebens, wo du ganz bewusst auch, ich sage es mal mit theologisch, wo du auch deinen Leib gekreuzigt hast. Nicht wahr? Da war ich zu keiner Zeit bereit, zu keiner Zeit. Nicht wahr? Und es gibt so viele Gläubige, die sind, wie Paulus es sagt, Gläubige, die sind, wie Paulus es sagt, Feinde des Kreuzes. Also es gibt zum Beispiel im Philipper 3, da schreibt Paulus mal: Leider muss ich es euch, Philippern, noch einmal sagen, was ich schon oft gesagt habe, und ich spreche es jetzt unter Tränen aus. Und dann sagt er: Viele von euch beweisen sich durch ihren Wandel als Feinde des Kreuzes, nicht durch ihren Glauben, weil sie den jüdischen Glauben gegen das Kreuz gebraucht haben, so wie Paulus früher, sondern durch ihren Wandel sind sie Feinde des Kreuzes. Viele beweisen also, dass sie Feinde des Kreuzes sind, und ihr, sagt Paulus weiter, und ihr ganzes Trachten ist auf das Irdische gerichtet. Verstehst du, diese Philipper, die hatten bestimmt nichts gegen das Kreuz Jesu. Nein, die lebten vom Kreuz Jesu her. Das waren ja gläubige Geschwister. Aber gegen das Kreuz, das sie selber hätten tragen müssen. Das meint Paulus. Feinde des Kreuzes sind also Menschen, die nie gelernt haben, auf den Geist Gottes zu hören. Und sie lassen sich ständig von ihrem Ego verführen, so wie ich Jahrzehnte meines Glaubens. Und manche Stoppschilder, die der Herr mir geschickt hat, wo ich es eigentlich hätte lernen können, die habe ich einfach überfahren. Ich sage das mal, ich spürte, Gott sagte nein, aber das ignorierst du dann halt. Und jetzt muss ich einfach mal den jungen Menschen, die hier sind, einfach mal sagen, es ist etwas ganz Besonderes, ich sage dir das, etwas ganz Besonderes, wenn du lernst, wirklich auf den Herrn zu hören, im Blick auf dein ganz persönliches Leben, wenn der Herr die Dinge antippt, die du ungern loslässt, und du sagst aus Liebe zum Herrn, ich will es aber loslassen. Ich sage dir, das ist etwas ganz Großes. Du musst nie vergessen, dass das Hören können eigentlich etwas vom Wertvollsten, oder ich würde sagen, das Wertvollste ist, das wir im Glauben haben. Wenn du dir das erst im Alter merkst, wovon ich jetzt rede, verstehst du, dann kannst du später das nie mehr nachholen. Das tut mir weh, ich denke manchmal im Stillen, ich habe natürlich viele, viele Klöpse gedreht, also viel gesündigt auch in meinem Leben, aber das weiß ich, das vergeben. Das ist für mich kein Thema mehr. Ich weiß einfach, der Herr Jesus hat mir das vergeben. Aber was du an Jahrzehnten versäumt hast, kannst du nie mehr nachholen. Es ist versäumt. Deswegen nehmt diese Chance ernst. Unsere vier Kinder, die haben es mir später vorgehalten. Also die Jüngste hat mir das, die Jüngste war immer so ein bisschen die Sprecherin von den anderen dreien. Die haben, wenn sie unter sich sind, haben sie wahrscheinlich über uns gesprochen. So. Und wir haben ja ein ganz, ganz herzliches Verhältnis, deswegen sind wir auch ganz ehrlich zueinander. Und die Jüngste, die würde mir sagen, oder hat es mir auch gesagt, also Papi, das musst du dir gefallen lassen, du hast unsere Erziehung völlig dem Mami überlassen. Siehst du, da darfst du dann nicht ausweichen mit schnellen Erklärungen, und die man dann immer hat. Du musst du darfst nicht sagen, ja, ich musste ja dann das verwirklichen in meinem Leben und die Pflicht habe ich dann dem Mami überlassen, die hat das ja so gut gemacht. Nein, nein, das würde meine Kinder nicht gelten lassen. Da würde mich die Jüngste bestimmt unterbrechen und würde sagen, also Papi, du hast es immer noch nicht gecheckt. Und das will ich nicht. Ich will mich den Dingen stellen. Natürlich freut sich der Herr jetzt, dass ich bin jetzt sehr scharf und sehr einseitig und möchte natürlich auch das andere sagen. Natürlich freut sich der Herr, wenn du einen Traum hast. Natürlich. Natürlich freut sich der Herr, wenn du begabt bist und Pläne hast und Ziele und das gehört zum Leben. Aber dann lasse dir deinen Traum nicht vom Ego missbrauchen. Das ist die Gefahr. Du musst wissen, immer dort, wo du stark bist, dort, wo du dein Leben im Griff hast, dort kämpft dein Ego am verbissensten gegen das Sterben. Dort, wo du immer denkst, ich bin ja sowas Besonderes. Dass du schwach bist, das weißt du ja, dass der Herr in den Schwachen mächtig ist und so. Aber da überschätzt du dich immer, da, wo du meinst, stark zu sein. Verstehst du, schon Satan ist dort gefallen, wo er stark war. Und das ist bei uns nicht anders. Bisher hast du vielleicht gedacht, naja, also in meinem Leben klemmt das halt so ein bisschen mit den Beziehungen. Aber das sind ja Nebensächlichkeiten. Für den Herrn ist ja die Treue im Großen wichtig, nicht wahr? Und da kann ich mich doch ganz gut sehen lassen. Nein, nein, das lässt Gott nicht gelten, diese Art Treue. Gott achtet sehr genau auf deinen Charakter. Und dein Charakter sagt aus, ob du wirklich bereit bist, zurückzustecken. Ob du wirklich bereit bist, wie Jesus das am Anfang seinen Jüngern gesagt hat, Weizenkorn zu werden. Willig zu werden an den Alltäglichkeiten, die Gott in dein Ackerfeld, dort wo du bist, hineingelegt hast. Manche würden sagen, der Charakter sagt aus, ob du gekreuzigt bist. Der Ego kann dich dann nicht mehr von den Dingen fernhalten, denen du dich stellen solltest. Du weißt dann, es ist Jesus, der dich so in dein Umfeld hinein hat berufen lassen, wie du jetzt bist. Und weil du dich dort so gerufen weißt, wie du jetzt bist, hat er für dich auch den passenden Ort, den in Gottes Augen für dich der ideale Ort ist, hat Gott dich dort hineingestellt. Nirgendwo anders als dort, wo du jetzt bist, hat er dich als ein Weizenkorn zum Sterben geschickt. Und nimm das ernst, was ich jetzt ein paar Mal deutlich gemacht habe. Dein Sterben, dort wo du bist, dein Sterben, das ist dein Reichtum, den du im Himmel hast. Deswegen sage ich abschließend, deswegen weihe dich dort, wo du bist, mit einem ungeteilten Ja, weihe dich dort mit allen Hindernissen und Kümmernissen, die du dort vorhast, dem Herrn. Sag ihm das einmal ganz bewusst, da wo du sagst, also da möchte ich eigentlich nicht sein und das möchte ich eigentlich nicht tun, aber wo du innerlich spürst, der Herr will es aber, dort weihe dich ganz bewusst dem Herrn. Und dann kannst du ganz gewiss sein, der Herr wird nicht das Kleinste vergessen, was du für ihn in die Waagschale wirfst. Der Herr ist es, der dich dort, wo du bist, hingestreut hast. Höre auf zu fragen, warum gerade du dort bist, wo du bist. Warum gerade der Herr dir diese und jene Hindernisse auferlegt hat. Vergiss nie, dass der Herr immer das Beste will, wenn er über deinem Leben die Fäden zieht. Ihm gehört ja dein Ackerfeld und dort hat er jedes einzelne deiner Hindernisse und Kümmernisse mit seiner ewigen Herrlichkeit verbunden. In jedem kleinen Verzicht um seinetwillen ist schon die Wurzel der Herrlichkeit. Und was ist das für ein gewaltiger Sieg, wenn jetzt der Herr ganz fest wird in deinem Herzen. Und wenn du sagst, um jeden Preis will ich das zur ewigen Frucht machen, was der Herr jetzt, heute, in dieser Woche in das Sterben hineingesät hat und hineinsät. Ich möchte das jetzt einfach beschließen mit einem Gebet. Es gibt der Klaus, Nikolaus von der Flüe, in der Schweiz ist das unsere katholischen Geschwister, die würden sagen, das ist unser Nationalheiliger, der Nikolaus von der Flüe, der hat Folgendes gebetet, und das bete ich immer und immer wieder und sage, lieber Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Lieber Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir. Lieber Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen.